Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Das ist der Podcast des Deutschen Journalistenverbands NRW über alle Themen rund um den Journalismus und den DJV in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Sascha Fobbe, herzlich willkommen. Heute geht's um das Wetter und die Wahrheit. Der Wahrheit verpflichtet, das ist das Motto des Journalistentags des DJV NRW im November. Und einer der Speaker beim Journalistentag ist Özden Terli, Journalist, Diplom-Meteorologe und Wettermoderator beim ZDF. Hallo Herr Terli.
Hallo Frau Fobbe, guten Tag.
Wetter und Wahrheit, da scheint es ja irgendwie für mich erstmal keinen Widerspruch zu geben. Entweder es regnet oder es regnet eben nicht. Bei der Recherche zu unserem Gespräch habe ich aber erstaunt zur Kenntnis genommen, dass Wetterexperten beschimpft und bedroht werden, genau wie Journalisten zum Beispiel, die sich mit Corona-Leugnern oder Rechtsextremen befassen. Was geht denn da eigentlich gerade ab in Ihrer Wetterwelt?
Ja, gerade ist natürlich gut, das geht schon seit Jahren so ab, also seitdem eigentlich die Klimafolgen quasi im Wetter zu spüren sind, ist das so, dass Menschen sich irgendwie provoziert fühlen, vor allem wenn man darauf auch noch im Wetterbericht hinweist. Ja, das machen ja einige Meteorologen mittlerweile in Österreich, der Markus Watzak oder Jeff Berardelli in den USA, nur mal einige zu nennen, oder Carsten Schwanke, mein Kollege aus der ARD. Wir müssen uns tatsächlich rechtfertigen, warum wir Klimafakten mit reinbringen. Dabei leben wir mitten in der Klimakrise und diese Frage dürfte eigentlich überhaupt nicht mal gestellt werden. Und es ist einfach selbstverständlich, dass es dazu gehört, weil eben die Atmosphäre sich verändert hat und diese Atmosphäre beschreiben wir ja als Meteorologen. Also es ist das Ureigenste, was wir eigentlich machen, ja. Und das wird tatsächlich in Frage gestellt. Mittlerweile ist es so, dass sogar, wenn man einen Wetterbericht macht, auf Twitter durchaus Gegenrede kommt, obwohl diese Menschen überhaupt keine Ahnung davon haben, wovon sie reden. Und da muss ich einfach mal ganz klar sagen, die Experten, die sagen, was los ist und die anderen eben nicht. Das ist überall so, jetzt nicht nur bei Corona, beim Wetter ganz besonders. Natürlich kann sich jeder über das Wetter unterhalten, aber die Fakten, die liefern wir.
Also das ist ja so, wie ich auch mal bei Facebook gelesen habe, Wissenschaft ist Wissenschaft, weil es um Wissen geht und keine Glaubenschaft.
Ja, ganz genau. Und das ist ein Riesenproblem, wenn zum Beispiel Politiker, ja, wie zuletzt passiert, meine Moderation im Fernsehen als Predigt darstellen. Und das geht überhaupt nicht, weil Religion und Wissenschaft sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Das sollte man spätestens seit der Aufklärung wissen und die ist ja nun ein paar Tage her, ne? Also so ganz so blöd kann man sich da nicht anstellen. Ja, und auch nach so einem Sommer, der halt extrem war, extreme Dürre, extreme Trockenheit, der heißeste Sommer europaweit und dann irgendwie versuchen, Klimafakten weich zu kochen, das zeugt einfach von einer eigenen politischen Agenda, weil, wie gesagt, so dumm kann man sich einfach nicht stellen.
Das geht ja nicht nur in Deutschland so. Mir ist letztens ein Artikel begegnet, dass auch die britischen Kollegen, als die jetzt den heißesten Sommer, den es ja in Großbritannien auch jemals gab, mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht haben, dass da die Kollegen von ihnen auch mit Hasstiraden überschüttet worden sind und Shitstorms und keine Ahnung was. Wollen die Menschen nicht hören, dass es Klimawandel gibt? Haben die alle keine Lust, irgendwie auf Wohlfühlurlaub, Warmwasserbadetage oder Ähnliches zu verzichten? Was glauben Sie?
Ich glaube, dass das erstens mal auf Social Media sowieso orchestriert ist. Es gibt ganz viele, die, und zwar nicht Einzelpersonen, sondern Organisationen, Ölindustrie etc., die, denen schwimmen einfach die Fälle weg, so muss man es mal sagen. Da geht es um Millionen und Milliardenbeträge. Ja, und ein Teil der Industrie hat umgeschwenkt, aber diese Ölindustrie, die wird das auf lange Zeit nicht machen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen und da müssen wir uns auch drauf vorbereiten, ne? Dass da immer weiterhin da Angriffe kommen werden. Und diese Industrie hat entsprechende Vertreter in den Medien, die dann mitmachen und die Rechten hauen da auch noch mit drauf. Also das Ganze ist quasi orchestriert, weil die meisten Menschen sehen es ja, ne? Also diese Medien, die quasi versuchen, Klimafakten weich zu kochen und Wissenschaftler und Meteorologen anzugreifen, die verkaufen ja ihre Leser für dumm, ne? Also man braucht ja nur rauszugucken, was in diesem Sommer passiert ist. Das ist also ein Versuch der Manipulation in irgendeiner Form, damit man quasi noch ein paar Jahre noch weiter Öl verkaufen kann. Und diejenigen, die sich daran beteiligen, die machen sich natürlich auch daran mitschuldig. dass der Klimaschutz nicht vorwärts geht. Und darunter leiden alle Menschen auf dem Planeten. Keiner kann sich da entziehen. Auch diejenigen, die dagegen arbeiten, kriegen das ab. Also es ist ein unfassbar absurder Mechanismus, der da stattfindet, nur um einige wenige ein bisschen reicher zu machen. Und das ist im Prinzip das Destillat meiner Erkenntnis.
Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie sich in Rage geredet haben, aber man merkt schon, dass das Thema Sie wirklich beschäftigt. Und Sie sind ja auch in vielen Zeitungsartikeln und auch bei Podcasts unterwegs und erklären, was Sie tun. Sie haben aber auch gerade gesagt, Rechtspopulisten sind häufig auch gegen Sie, also sind natürlich auch begegnet. Man wirft Ihnen ja zum Beispiel vor, dass Sie den Zuschauerinnen und den Zuschauern irgendwie, dass sie die erzielen wollen, ihnen Lektionen erteilen, weil sie angeblich nicht mehr von schönem Wetter sprechen wollen. Die Schweizerische Weltwoche hat auch mal geschrieben, dass ARD und ZDF sich zu Anstalten der Volkserziehung wandeln und ihnen wird dann vorgeworfen, sie haben ja, glaube ich, in der Animation mal die Zugspitze zusammenbrechen lassen, weil die globale Klimaerwärmung halt auch bei uns Auswirkungen hat und dann kommt irgendwie die normale Wetterprognose ist nur noch Nebensache. Also ihnen wird vorgeworfen, tatsächlich Klimawandel mit Wetter in Verbindung zu bringen und das hat ja dann zum Teil auch wirklich absurde Züge. Einen anderen Artikel, den ich gefunden habe, das war in Tichys Einblick. Da heißt der Artikel schon, wie das Wetter seine Unschuld verlor. Macht Sie sowas wütend?
Naja, was heißt wütend? Die blamieren sich ja selber. Ich sag's ganz einfach mal. Sie haben eben gesagt, ich würde mich in Rage reden. Es ärgert mich natürlich, aber es ist halt Bullshit. Ja? Es ist einfach Bullshit, weil die wissenschaftliche Realität nicht anerkennen wollen. Weltwoche, das ist meine Lieblingszeitung. Ich lese sie nicht, aber alles, was da rauskommt, ist eigentlich... Naja, vielleicht haben Sie auch den Artikel zu Reto Knuti gelesen, völlig inhaltsfrei, nur persönliche Beschimpfung. Reto Knuti ist ein Klimaforscher an der ETH Zürich. Wissen Sie, diese Artikel, die sind alle gleich, seit Jahren, die ändern sich nicht. Man versucht immer, den Wissenschaftler zu diskreditieren, was überhaupt nicht geht, weil die Realität einfach so ist, wie sie ist. Dabei blamieren sich eben diese Medien selber. Ja? Die führen sich eigentlich selber vor und versuchen ihre, wie schon gesagt, ihre Leser für dumm zu verkaufen. Anders kann man das nicht nennen, weil wenn man so realitätsfern ist, ja, und das nicht akzeptieren möchte, was da draußen passiert, dann braucht man definitiv Hilfe. Also wirklich psychologische Hilfe brauchen diese Menschen, weil sonst würden sie nicht so einen Bullshit schreiben. Das ist genauso ein Vergleich in der NZZ, direkter Vergleich von Religion und Wissenschaft. Also wer sowas schreibt, der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun, wirklich. Und nochmal, wir Meteorologen reden über die Klimafolgen. Also das, was passiert da draußen, wirkt sich auf das Wetter aus. Mache ich das nicht, ist das unterlassene Berichterstattung. Ja, also bringe ich diese Verbindung nicht zusammen, dass Wetter und Klima zusammengehören in der Klimakrise. Wir leben mitten in der Klimakrise, genauso muss man das sagen. Es ist nicht so, dass jetzt gerade irgendetwas anfängt. Die Anfänge waren in der Vergangenheit, die Verschmutzung der Atmosphäre durch Kohlendioxid und andere Treibhausgase. Die Folge daraus, also Ursache und Folge, damit sind übrigens auch schon einige Politiker völlig überfordert, was Ursache und Folge ist. Die Ursache ist die Verschmutzung der Atmosphäre und die Folge, die Wirkung, die Erhitzung. Das hat in der Vergangenheit angefangen. Deswegen sind wir jetzt mittendrin und es verschärft sich immer weiter. Und selbstverständlich reden wir darüber, weil es unser Job ist.
Kann ich nachvollziehen. Ich meine, irgendwer muss es ja auch sagen, wenn es sonst keiner tut. Ne? Mhm. Jetzt gibt's aber auch schon einen Artikel in der Zeit. Da wurden Sie genannt Lauterbach der Klimakrise und auch Deutschlands politischster Wettermoderator. Das schwingt ja schon so ein bisschen mit drin. Also bei dem Titel Lauterbach der Klimakrise hat wirklich viel Ahnung von dem Thema, nervt aber ein bisschen mit seinem Schwarzsehen. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich sehe es ja nicht schwarz, ich stelle ja die Fakten dar und Lauterbach macht das ja zum Teil auch, wobei ich möchte diesen Vergleich eigentlich gar nicht wirklich sehen. Das, was er macht, sind ja sehr kurzfristige Sachen, also das Gesundheitssystem und quasi Corona ist ja auch etwas relativ Neues, wobei ich rede, ist ja schon Jahrhunderte alt und umso lächerlicher, dass man das nicht verstehen möchte, ja, also die Zusammenhänge, dass quasi Kohlendioxid die Atmosphäre erwärmt, vor allem das fossil ausgestoßene, das ist ein alter Hut, keine neue Erkenntnis. Und ja, es wird politisiert, weil eben große Teile der Politik auch keinen Bock drauf hat, einfach Klimaschutz umzusetzen. Das sehen wir ja in der aktuellen Regierung auch. Da sind nicht alle dafür und im Prinzip gibt es auch nicht den Shift, der notwendig wäre. Es müsste massiv da rein investiert werden in die Energiewende. Selbst jetzt, wo es uns klar ist, ja, dass wir von den Fossilen weg müssen, weil wir massive Abhängigkeiten aus dem Ausland haben, die ja über Jahrzehnte geschaffen wurden, vor allem von den letzten Regierungen, ja. Das sind Fakten. Darüber müssen wir auch reden. Und wenn man die zum Beispiel auf Twitter anspricht, dann heißt es, man ist nicht neutral. Ey, neutraler als Fakten, was ist denn da noch neutral? Also, das ist immer eine politische Färbung. Die versuchen einfach Einfluss zu nehmen auf die Wissenschaft, ja, auf die Moderatoren, auf die Meteorologen, die aber davon nicht abrücken. Und das werden wir einfach nicht tun, weil das die Realität ist und weil das die Fakten sind. Da können die sich 100.000 Mal auf die Hinterbeine stellen, Beschimpfungen und von mir aus jeden Tag so einen Artikel abdrucken. Daran ändert sich einfach nichts.
Sie sind ja auch Mitglied beim Netzwerk Klimajournalismus.
Ja, also nicht direkt Mitglied, die Charta habe ich unterstützt, weil die einfach sinnvoll ist.
Also da geht es ja darum, dass Klimajournalismus zur Aufklärung beitragen soll, zum Erhalt der Lebensgrundlagen für alle Lebewesen auf diesem Planeten. Mhm. Und wir als Klimajournalisten haben einen Auftrag sozusagen. Mhm. Das ist dann doch auch eher Aktivismus als Journalismus, oder wie sehen Sie das?
Also ich finde diesen Aktivismusvorwurf, der kommt ja auch immer wieder aus einer Ecke, die quasi versucht, diesen Journalismus, weil es ist ja Journalismus, ne, zu untergraben. Und da muss man auch wieder fragen, warum? Also ich frage immer, warum seid ihr dagegen? Warum wollt ihr das nicht? Was gibt es weniger, als dafür zu kämpfen, dass unsere Lebensgrundlage erhalten bleibt? Was gibt es weniger? Also wir sind auch selbstverständlich alle Demokraten. Ne? Wir sind selbstverständlich alle für Menschenrechte. Und Klimaschutz, das Problem ist mit dem Klimaschutz, der Begriff schon. Wir schützen nicht das Klima, wir schützen die Menschen. Und indirekt sind das die Menschenrechte. In dem Moment, wo Menschen quasi fliehen müssen, sind ihre Menschenrechte eingeschränkt. Also wenn man dafür Journalismus macht, wenn man das in den Mittelpunkt drückt, darüber redet, das versucht, möglichst viel in die Gesellschaft zu tragen, damit alle Bescheid wissen, darum geht es ja. Das ist, wie gesagt, die Realität und das müssen wir in die Gesellschaft bringen. Wenn wir uns dafür nicht einsetzen, wofür wollen wir uns denn sonst noch einsetzen? Gibt es irgendetwas Wichtigeres als die Lebensgrundlage, damit wir alle zusammen leben können? Also diese Frage ist schon komplett absurd. Also wirklich, jetzt dieser Versuch, überhaupt die Journalisten einzuschüchtern, ihnen zu sagen, dass sie Aktivisten sind. Weil, also hier rede ich mich wirklich in Rage, weil das nämlich wieder ein Versuch ist, aus dieser Ecke der Klimaleugner und der Gegner des Klimaschutzes aus politischen Gründen, aus persönlicher Agenda, diesen Journalisten zu unterdrücken. Und das ist wirklich schlimm.
Kann ich Ihnen nur zustimmen. Sie haben ja gerade auch gesagt, die Regierung tut auch nicht das, was eigentlich nötig wäre. Angetreten ist sie ja schon, auch mit dem Thema Klima. Dann kam Krieg in der Ukraine und momentan sorgen sich die Menschen um viele andere Sachen in Deutschland. Ich habe gerade ganz frisch eine Studie von der R&V-Versicherung vor der Nase gehabt. Da geht es um die Ängste der Deutschen. Und die Deutschen haben am meisten Angst gerade vor steigenden Lebenshaltungskosten. Finanzielle Sorgen gehören zu den 5 größten Ängsten. Die Angst vom Klimawandel ist zwar weiter nach vorne gewandert in der Liste, liegt aber nur auf Platz 8. Mhm. Bei den Menschen, also die haben jetzt gerade mehr Angst, wie komme ich durch den Winter ohne zu frieren, als weit vorausschauen zu gucken, wenn ich jetzt nicht spare, habe ich vielleicht in 10 Jahren gar nichts mehr, womit ich heizen kann zum Beispiel. Oder da muss ich mein Haus mit, keine Ahnung, 100 Flüchtlingen teilen. Ich übertreibe jetzt mal. Aber das sind ja das, was Sie ja auch ansprechen. Wir müssen auch auf lange Sicht gucken. Und wenn wir jetzt nicht was tun, ist es zu spät. Sehen Sie da noch irgendeine Chance, auch den Menschen zu vermitteln, was Sache ist?
Also zunächst einmal muss man ja mal klarstellen, warum wir in dieser Situation sind. Die letzten 16 Jahre hätte man dagegen arbeiten können. Das sind die letzten Regierungen, die das verschlammt haben. Wir haben eine massive Abhängigkeit von Russland geschaffen. Nee, nicht wir, sie haben das gemacht. So. Dann haben sie die Energiewende blockiert, mehrfach. Ja, Windausbau oder Solaranlagen, die gesamte Industrie ist kaputt gespart worden, beziehungsweise so verändert worden, dass sie kaputt ging und abgewandert ist nach China. Jetzt müssen wir die Solarzellen aus China importieren, ja, in der Klimakrise. Der Klimaschutz wurde auch nicht vorwärts gebracht. Diese vergangenen Regierungen haben mehr PR fürs Klima gemacht, als tatsächlich was umgesetzt. Das ist ja die Kritik, nicht nur meine, sondern auch von anderen Wissenschaftlern, von NGOs, von allen, die sich damit eigentlich auskennen, haben diese Kritik gegenüber der vergangenen Regierung. So, das ist also etwas, was wir jetzt ausbaden müssen. Aus dieser Situation heraus geht es aber auch darum, dass wir natürlich den Klimaschutz umsetzen müssen. Und da geht es um regenerative Energien. Die würden zum Beispiel auch die Preise wieder senken, wenn wir mehr regenerative Energien hätten. Das haben wir eben auch verpennt, beziehungsweise die Regierungen der letzten Jahrzehnte haben das verpennt. Deswegen sind wir in dieser Situation. Und deswegen verschlimmert sich das auch immer mehr und deswegen haben wir auch jetzt so hohe Preise. Das ist also ganz klar eine Sache, die in der Vergangenheit liegt. Und für die Zukunft müssen wir natürlich so investieren, jetzt nicht massiv in fossile Energieträger, nicht irgendwo Fracking betreiben in Deutschland, sondern wir müssen Solaranlagen aufbauen ohne Ende. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie grünen Wasserstoff herstellen können. Wir brauchen ganz klar Windanlagen. Wir brauchen Kooperationen europaweit. Das müssen wir jetzt in Rekordzeit aufbauen, was wir in den letzten Jahrzehnten einfach nicht gemacht haben. Noch eins zu den Flüchtlingen. Das ist ja jetzt die Energiegeschichte. Davor warnen die Experten auch schon seit Jahrzehnten. Es ist auch nichts Neues. Es sind unfassbare Versäumnisse. Und das ist etwas, was eigentlich nur ärgern kann. Darüber kann man überhaupt gar nicht normal reden, ohne sich zu ärgern. Ja, weil wir ja das jetzt ausbaden. Und für die Zukunft gilt, in den Mittelmeerregionen, in Afrika, werden die Temperaturen weiter steigen. Genauso wie auf dem europäischen Kontinent. Die Menschen werden sich bewegen. Es wird zu mehr Flüchtlingen kommen. Innerhalb der Länder, aber auch außerhalb. Damit müssen wir uns auch auseinandersetzen. Was wird wohl passieren, wenn die Menschen vor den Toren Europas stehen und wir reden zwischen 1,5 und 2 Grad Temperaturabweichung bis Ende des Jahrhunderts, was wir niemals einhalten werden können, wenn wir so weitermachen? Reden wir von einigen 100 Millionen Menschen, die sich auf den Weg machen. Also die ganze Klimakrise wird weder verstanden, adäquat verstanden, noch wird es adäquat angegangen. Wir schlafwandeln einfach vor uns hin und das ist das große Problem. Wir müssen aufwachen und eben auch mehr darüber berichten. Deswegen ist Klimajournalismus mega wichtig. Deswegen ist jeder, der darüber redet und anderen Menschen davon etwas erzählt, ist mega wichtig. Und noch eins und dann höre ich auf. Wir sind alle Multiplikatoren. Jeder von uns, jeder Einzelne kann mit anderen reden und versuchen, Lösungen zu finden. Indem man aber darüber redet, baut man eben diese Ängste ab. Zum Beispiel, dass Klimaangst besteht, ja, das gibt es, ist auch mittlerweile verbreitet, aber man kann eben solche Ängste nur abbauen, indem man darüber redet und auch das entsprechende Faktenwissen hat. Und wenn man das Faktenwissen, wenn man das einschränken möchte, dass man Klimajournalismus betreibt, das ist so absurd. Also, wobei, ich muss ja auch sagen, das ist ja nur die Gegenseite, die versucht da einzuschränken. Mittlerweile zum Beispiel Bloomberg investiert riesige Summen in ihre Redaktion und auch andere, zum Beispiel die Frankfurter Rundschau, die hat auch einen grünen Anteil und so weiter und so weiter. Also es sind ganz viele, die in diesem Bereich schon arbeiten. Die, die dagegen sind, die werden auf der Strecke bleiben. Also entweder machen alle mit, weil es unsere Existenzgrundlage sichert. Das ist kein Hobby von den Leuten. Da müssen wir einfach Gas geben und wir müssen innerhalb sehr kurzer Zeit raus aus den fossilen Energieträgern. Vielleicht sage ich dazu doch noch einen Satz mehr. Eigentlich dürfte es auf diesem Planeten einfach gar nicht mehr wärmer werden, weil die Wärme, die wir jetzt schon haben, die hat schon für die Zerstörung gesorgt, die wir jetzt sehen. Die Veränderungen in der Atmosphäre, die Veränderungen in den Ozeanen oder auch die Zerstörung in der Natur. Das ist bei knapp 1,3 Grad, die wir jetzt haben. Und 1,5 oder 2 Grad oder der Kurs, auf dem wir jetzt derzeit sind, ist irgendwas bei 3 Grad. Wollen wir das wirklich? Diese Frage kann, glaube ich, jeder für sich selbst beantworten.
Stimmt. Nein, wollen wir nicht. Ja, deswegen genau. Ist meine Heizung auch noch aus.
Ja, ja, meine auch.
Ja. Ja. Ja, ganz ehrlich, ne? Also, das ist ja die Idee. Die Leute wollen ja nicht nur hören, wie furchtbar alles ist, sondern genau. Auch, was sie selber machen können, was für Lösungen es gibt. Jetzt sind sie ja beim Journalistentag des DJV NRW im November zu Gast beim Panel Reden oder Zerreden, kommunikative Strategien im Umgang mit Klimawandel und Energiewende. Da geht es auch um Fragen wie, wie können Redaktionen die ganze Tragweite der Klimakrise deutlich machen? Wie spricht man auch die an, die sich eigentlich nicht für Klimathemen interessieren? Also da geht es ja darum, was können Journalisten tun, um dieses Thema in den Vordergrund zu rücken? Das ist ja dann praktisch auch das, was für sie echt extrem wichtig ist, das den Menschen zu sagen, wie es ist.
Wir müssen natürlich etwas finden, wo die Menschen sich mit identifizieren können. Und das ist genau dieser Punkt wieder, was ich meinte, dass wir Multiplikatoren sind und dass wir miteinander reden müssen. Und das müssen wir aber auch zulassen. Wir müssen zulassen, dass wir darüber diskutieren. Von mir aus in der Sache ganz hart ist überhaupt kein Ding. Aber wir müssen überhaupt diskutieren und das darf nicht untergebuttert werden, indem Meteorologen, Wissenschaftler, Journalisten eingeschüchtert werden mit Kampfbegriffen wie Aktivismus. Abgesehen davon, wo wäre der Journalismus, wenn es keinen Aktivismus gegeben hätte? Also das ist auch schon wieder so ein Elfenbeinturm-Denken, ne? Wir sind die Journalisten und die Aktivisten sind irgendwo ganz unten. Also es gäbe keine Menschenrechte, wenn es keine Aktivisten gegeben hätte und so weiter. Das muss ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Da müssen wir auch irgendwie weg von. Und wie gesagt, dieser Aktivismusvorwurf ist politisch motiviert.
Jetzt haben Sie ja gesagt, das wird versucht, Kollegen und Kolleginnen auch einzuschüchtern, Journalisten oder Wetterexperten vielleicht. Merken Sie da, dass da sich auch schon manche überlegen, ich will vielleicht doch nicht so in die Öffentlichkeit, sondern mach einfach mein normales Wetterding und sag, die Sonne scheint und gut ist?
Naja, gut, also ich meine, ich merke ja, wenn ich etwas sage und ich mache mir jetzt sehr viele Gedanken darüber, zum Beispiel diese Geschichte mit dem schönen Wetter. Man braucht ja nicht lange darüber nachzudenken, wenn draußen 40 Grad herrschen und es ist alles vertrocknet und Menschen sterben. Im Nachhinein hat man ja festgestellt, es sind zehntausende Menschen in Europa an einer Hitzewelle gestorben. Wir hatten ja mehrere Hitzewellen. Wie kann man denn da noch über schönes Wetter reden? Wie kann man dann noch sagen, oh toll, die Sonne scheint, alles ist verdorrt, gehen Sie raus, setzen Sie sich bei 40 Grad in die Sonne. Das ist doch, wir haben doch eine Verantwortung als Meteorologen und als Wissenschaftler und als Journalisten. Das kann man auch nicht machen. Genau in diesem Zusammenhang war die Idee eben nicht dann über schönes Wetter zu reden. Und das war ja nur dieser Nebensatz quasi in der Süddeutschen, ne? Was dann die rechte Presse, die Hetzer dann schön aufgebauscht haben zum Riesenskandal. Da sieht man einfach, dass die eine politische Agenda haben. Die haben einfach eine politische Agenda und dann hauen die eben drauf los, ja, ohne Sinn und Verstand. Und es gibt natürlich auch schönes Wetter. Ich find's wunderbar, wenn im Oktober, wenn die Sonne scheint und man geht im Wald spazieren und die Blätter fallen, das ist schön. Und bei 20 Grad im Oktober sterben keine Menschen normalerweise am Wetter, richtig? Mhm. Aber bei 40 Grad und bei Hitzewellen, ja, das muss man ja eigentlich gar nicht mal erklären eigentlich, ne? Und da sieht man einfach, wie absurd dieses Skandalisieren ist. Es ist einfach, wie gesagt, es ist immer politisch motiviert. Davon können wir uns aber nicht einschüchtern lassen. Sorry.
Wobei ich mich ja frage, was für Nutzen haben Rechtspopulisten, außer dass sie die Unzufriedenen, die Klimaleugner und die, die Angst vor der Zukunft haben, versammeln und vielleicht irgendwann mal, weiß ich nicht, Regierung bilden wollen. Ich meine, die haben ja sonst auch nichts davon.
Natürlich haben die nichts davon, aber wie gesagt, die versuchen ihre Leser und ihre Follower und die versuchen die ja für dumm zu verkaufen. Also die glauben tatsächlich, dass diese Menschen einfach gar nichts kapieren. Und wie gesagt, auf Social Media, das sind ja oft nicht nur reale Personen, das sind ja auch Bots. Also da wird ja dann auch orchestriert geschossen. Das darf man halt dann auch nicht so ernst nehmen, diese Shitstorms. Aber es ist halt eine gute Gelegenheit, dagegen zu halten, ne? Also vor allem, wenn dann Politiker dann auch mit drauf einsteigen und sich dann outen, dass sie keine Ahnung von der Sache haben, dann muss man da natürlich gegenhalten und das dann auch entsprechend benennen. Und dafür sind wir Journalisten auch da, dass wir dagegenhalten. Und gerade im Öffentlich-Rechtlichen müssen wir besonders darauf gucken. Und die Staatsferne, das ist etwas sehr Gutes. Und ehrlich gesagt, jahrelang habe ich in den Medien gearbeitet. Ich habe erst dann eigentlich richtig verstanden, was es bedeutet, unabhängigen Journalismus zu machen, in dem Moment, wo ich über Klimafakten geredet habe. Ja, nicht abhängig zu sein und ganz klar die Klimafakten zu kommunizieren, egal welcher Gegenwind einem entgegenweht, das kann man eben nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Weil man halt nicht Angst haben muss, dass irgendwelche Werbekunden abspringen zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel Werbekunden, aber auch, dass Politiker quasi sich da auch nicht einmischen können, ne?
Sie haben ja vorhin, als es auch um Journalismus und Klimajournalismus ging, ja auch dafür geworben, dass das wirklich verbreitet, auch überall und in allen Medien mitgeteilt oder thematisiert werden soll. Mhm. Jetzt gibt es ja auch die Idee, dass Klimajournalismus nicht nur halt in speziellen Redaktionen vorkommen soll, sondern dass man das breiter denken muss, dass man meinetwegen bei der Wirtschaftsberichterstattung auch immer mit aufs Klima guckt. Mhm. Wie sehen Sie denn diese Ideen?
Das ist absolut sinnvoll, weil man kann eigentlich, wenn man sagt, es ist ein Querschnittsthema, das ist übrigens auch in der Charta des Netzwerk Klimajournalismus mit drin, es ist ein Querschnittsthema. Klima ist ja jetzt nicht etwas, was nur einen Bereich betrifft, sondern alle Bereiche. Also wenn der Rhein austrocknet, dann kann man eben keine Rohstoffe mehr transportieren und so weiter. Also jetzt nur ein Beispiel, dass quasi auch der Sport natürlich auch davon betroffen ist und die Wirtschaft ja sowieso, wenn Chips aus China nicht geliefert werden können, weil die Wetterverhältnisse so schlecht sind, dass nichts produziert werden kann und so weiter. Also man muss das in allen Bereichen mitdenken und auch mitkommunizieren. Natürlich kann eine Redaktion sich speziell darum kümmern oder die Experten beinhalten, aber eigentlich muss jeder Experte werden und jeder Einzelne muss sich damit beschäftigen. Und wir Journalisten sind dazu verpflichtet, unsere Lebensgrundlage zu schützen, weil es eben auch Menschenrechte und Demokratie und unser ganzes Wirken ist. Denn Journalismus ist auch kein Selbstzweck. Ja? Wir können uns nicht einfach dahinstellen und sagen, das ist Aktivismus und damit beschäftige ich mich nicht. Das geht einfach so nicht.
Jetzt stelle ich mir aber doch schon vor, dass es problematisch ist, von einem Sportreporter zu erwarten, der Formel 1 kommentiert, zu sagen, so, dieses Wochenende haben wir so und so viel 1000 Liter Kerosin oder womit auch immer die fahren, Spezialbenzin verbrannt. Ich zum Beispiel gucke Motorradrennen und bin echt entsetzt, mit wie viel Tonnen Equipment, die immer über die Welt reisen, von Phillip Island nach was weiß ich wohin. Also wenn ich jetzt als Sportberichterstatter sowas sagen würde, ich glaube, da wäre der Shitstorm extrem groß. Oder wenn ich denke, bei den Nachtrennen in Katar, wie viel Flutlichtanlagen oder wie viel Strom die da verbraten, da sind die ja stolz drauf, dass sie das hingekriegt haben. Das ist, glaube ich, der Strom für eine Kleinstadt, für keine Ahnung, für wie lange den die da verbraten. Mhm. Also weitergedacht müsste man ja eigentlich auch sagen, solche Sportarten dürfte man gar nicht mehr machen.
Naja, also man kann ja auch versuchen, das einfach so zu gestalten, dass es nicht mehr so viele Ressourcen verbraucht. Es gibt ja auch die Formel E, da ja mit E-Motoren gibt es da Rennen und das entwickelt sich ja auch immer weiter. Die Motoren werden besser, die Akkus werden besser und natürlich ist das immer noch eine herbe Ressourcenverschwendung an Reifen und Material und Transport und so weiter. Ja, man muss halt darüber nachdenken, was man machen kann. Also ich meine, wir müssen uns überlegen, wie es überhaupt weitergeht. Wir können natürlich immer weiter Formel 1 fahren und auf der anderen Seite verschärft sich das Klima immer weiter. Keine Ahnung, hat so ein bisschen was von auf der Titanic sitzen und der Kapelle weiter zuhören, während da unten schon die ersten ertrinken. Ich will jetzt nicht sagen, wir müssen es abschaffen, aber wir müssen einfach mal offen darüber diskutieren, was zu tun ist in unserer Gesellschaft, was wir umsetzen müssen. Natürlich können wir auch nicht einfach so weiterhin konsumieren und wir können auch nicht so viel Energie weiter verbraten. Energie einsparen ist zum Beispiel fast überhaupt kein Thema, es sei denn, es ist gerade Energiekrise, aber da müssen wir auch ran. Es gibt haufenweise Sachen zu tun und wir müssten alle zusammen an einem Strang ziehen und das passiert einfach nicht. Im Gegenteil, man versucht das irgendwie immer weiterzuführen, was wir machen. Aber die Grenzen, die gibt uns die Natur auf. Also das Beispiel mit dem Wasser im Sommer, da kann man 100.000 Mal sagen, ich dusche aber 3-mal am Tag, wenn es kein Wasser mehr gibt, dann duschst du eben nicht mehr. So. Und wir haben hier in Europa ja auch ziemliche Luxusprobleme. Auf der anderen Seite der Welt sterben Menschen schon an der Klimakatastrophe. Und man muss die Klimakatastrophe auch genauso benennen, weil für andere ist es eine Katastrophe. Für uns war es letztes Jahr im Ahrtal eine. Oder auch die Hitzetoten in diesem Sommer europaweit, das ist auch eine Katastrophe. Das nimmt aber keiner wahr. Und das sind genau die Punkte. Wir müssen einfach mehr berichten, wir müssen mehr darüber reden und wer versucht, das zu skandalisieren, den muss man dann halt auch irgendwie klar in der Gesellschaft benennen und sagen, hör mal, du hast ja überhaupt keine Ahnung, wovon du redest und wenn du das nicht weißt, dann halt einfach die Klappe.
Mhm. Es gibt aber leider halt immer noch genug, die sagen, nach mir die Sintflut, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, die Sintflut wird auch sie erreichen. Keiner kann sich der Klimakatastrophe entziehen. Das haben wir ja im Ahrtal gesehen. Mhm. Ne? Es ist völlig egal, wer da wohnt. Das Wasser rauscht da runter und das Wasser interessiert einfach nicht, wer da stirbt und wer überlebt. Das ist ja das Krasse. Die Natur ist erbarmungslos. Und das ist etwas, was wir einfach auch wieder mal verstehen sollten und vor allem auch den Menschen wieder nahe bringen, weil wir haben uns auch mit der Kultur so weit davon entfernt und glauben, dass wir alles unter Kontrolle haben. Wir haben aber nichts unter Kontrolle. Wenn die Luft verschmutzt ist, wenn die Luft dreckig ist, dann atmen wir sie ein, wir werden krank und sterben. Ja? Genauso mit der Hitze, genauso mit den Überflutungen und so weiter und so weiter. Das muss einfach klargestellt werden, was wir natürlich auch alle wissen, aber einfach nicht mehr so bewusst sind.
Also, das war dann nochmal ein Schlussappell zum Thema, wir müssen uns der Sache bewusst werden, wir kriegen es nicht hin, wenn wir nicht alle aufwachen und was dagegen tun.
Ja, also wenn wir nicht mindestens das Pariser Abkommen umsetzen, was auch schon zu schwach ist, weil wie gesagt, es darf ja nicht wärmer werden, dann werden wir das nicht hinkriegen, selbstverständlich nicht, wie denn auch? Also die Frage kommt auch immer wieder, haben Sie noch Hoffnung? Ich hätte sowas wie Hoffnung, wenn ich sehen würde, alle ziehen an einem Strang, alle Politiker, Opposition wie Regierung und die gesamte Gesellschaft und wir haben internationale Abkommen, die echt dann auch befolgt werden und alle sind wirklich richtig dabei zu reduzieren, dann könnte ich sagen, dann haben wir eine Chance, das abzuwenden, das Schlimmste. Aber wir machen es nicht. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und sage, es ist sowieso alles vorbei. Aber nein, wir müssen dafür kämpfen, dass es weitergeht. Und dafür sind wir Journalisten auch da, eben die Sachen richtig darzustellen. Und das ist kein Aktivismus, es ist ein Erhalt unserer Lebensgrundlage.
Genau. Und damit Journalisten das vielleicht auch die zukünftigen Journalisten besser hinkriegen, dafür gibt es ja zum Beispiel auch den Journalistentag, wo Sie ja am Panel dabei sind, zum Thema kommunikative Strategien im Umgang mit Klimawandel und Energiewende. Da sind Sie Speaker und mit dabei ist auch Barbara Junge, Mitchefredakteurin der Taz. Mehr zum Journalistentag gibt es dann in den Shownotes. Ich bin übrigens auch dann beim Journalistentag als Moderatorin vor Ort, bei meinem Spezialthema Radio zum Beispiel. Dann sehen wir uns vielleicht hoffentlich auch mal in echt, Herr Terli.
Ja, sehr gerne, Frau Vogel.
Na, dann sage ich auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Mitmachen. Özlem Terli, Wetterexperte des ZDF.
Bis bald, tschüss.
Das war aber noch nicht alles. Wir wollen euch auch noch handfeste Tipps mitgeben in Wissen mit Weihe, der Rechtsrubrik im DJV-Podcast. Dort beantwortet Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW, in jeder Folge Fragen zu einem rechtlichen Thema. Heute geht es um die Künstlersozialkasse. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Christian, Journalisten und Journalistinnen, die sich selbstständig machen wollen, die stolpern irgendwann mal über die Künstlersozialkasse, kurz KSK. Was ist denn die KSK überhaupt?
Ja, Sascha, erstmal das Wichtigste. Die Künstlersozialkasse ist keine Versicherung. Die Künstlersozialkasse ist so eine Art Einzugsstelle, die Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge von freien Mitarbeitern einzieht und jetzt kommt das Gute, zu jedem Euro, den einer einzahlt, Pi mal Daumen noch einen dazu tut. Das ist das Gute an der KSK.
Das ist also praktisch wie so ein Arbeitgeberanteil, den Festangestellte haben bei der Rentenversicherung und bei der Krankenversicherung, glaube ich.
So ist es, Sascha. In den 70er Jahren hat der Gesetzgeber gedacht, Künstler und auch Journalisten, die können sich nicht selber gut versorgen. Die sorgen einfach nicht für ihre Altersversorgung und für ihre Krankenversicherung und hat dieses System entwickelt.
Und die Pflegeversicherung ist inzwischen da auch mit drin?
So ist es. Immer wenn ich Krankenversicherung sage, meine ich jetzt folgenden auch Pflegeversicherung.
Alles klar. Wer kann denn Mitglied in der KSK werden?
Mitglied sein können alle Künstler und Publizisten. Publizisten sind fast alle journalistischen Tätigkeiten. Voraussetzung ist aber immer, dass sich die Tätigkeit an eine unbegrenzte Öffentlichkeit richtet. Das bedeutet, es darf nichts Unternehmensinternes sein. Am besten, es ist eine Tätigkeit, die an die Öffentlichkeit gerichtet ist.
Das muss man ja auch nachweisen, wenn man Mitglied werden will. Jetzt heißt es häufig, dass Berufsanfänger ein Problem haben, Mitglied zu werden bei der KSK. Ist das so?
Oft fragt die KSK bei Berufsanfängern ein paar Mal nach Nachweisen, nach Verträgen und nach Rechnungen, die man noch nicht so viele hat. Ganz häufig reicht es, wenn man dann einfach erklärt, dass man gerade erst begonnen hat und noch nicht so viele Nachweise hat. Und ganz wichtig ist, die können eigentlich ablehnen, wenn man wirklich vorhat, auch publizistisch anzufangen.
Das ist ja schon mal gut zu wissen. Jetzt haben wir ja schon kurz über den Versicherungsschutz gesprochen. Also es geht um Rentenversicherung und Krankenversicherung. Wie genau ist man denn da geschützt?
Ja, Sascha, wie ein Arbeitnehmer auch, ist man dann Mitglied bei der gesetzlichen Krankenversicherung oder bei der gesetzlichen Rentenversicherung, ist da pflichtversichert. Die Versicherung ist Pflicht, entsteht aber erst mit dem Antrag. Aber wenn ich den Antrag gestellt habe, dann bin ich in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung pflichtversichert und bin dann ganz normal versichert wie ein Angestellter. Was mir aber fehlt, ist, wenn ich jetzt längere Zeit krank werde als freier Mitarbeiter, dann fehlt mir in den ersten 6 Wochen der Krankheit, fehlt mir die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt Krankengeld erst nach 6 Wochen, ab dem ersten Tag der 7. Woche. Als Freier habe ich, wenn ich längere Zeit krank werde, in den ersten 6 Wochen nichts. Als Angestellter zahlt der Arbeitgeber für mich die ersten 6 Wochen weiter. Wenn ich mich für diesen Fall auch absichern will, dann muss ich mich an meine gesetzliche Krankenversicherung wenden und einen sogenannten Wahltarif abschließen, um schon vorzeitig krankenversichert zu sein. Denn viele Freie können es sich nicht leisten, 6 Wochen keine Einnahmen zu haben.
Das geht dann also mit der eigenen gesetzlichen Krankenversicherung. Jetzt ist es ja so, diese 1 Euro extra, den ich bekomme, wenn ich den selber einzahle, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und das ist ja so, dass Betriebe, die Künstler oder Journalisten beschäftigen oder in Anspruch nehmen, Geld bezahlen. Ich glaube, derzeit 4,2% vom Auftragswert müssen die Auftraggeber an die KSK zahlen. Habe ich deshalb als Versicherter einen Konkurrenznachteil gegenüber Mitbewerbern, die dann nicht versichert sind?
Nein, das habe ich nicht. Denn die Auftraggeber müssen Künstlersozialabgabe zahlen, aber die müssen die für jeden Künstler oder Publizisten zahlen, den sie beschäftigen, egal ob derjenige jetzt in der KSK drin ist oder nicht. Und was auch verboten ist, ist, dass man dem Künstler sozusagen oder dem Publizisten diese 4,2% noch sozusagen selbst auferlegt. Das geht auch nicht.
Vom Honorar abziehen und das dann ableiten, das wäre ja noch schöner. Dein Fazit, soll ich jetzt als Freie oder Freier in die KSK gehen oder nicht?
Für die meisten ist das eine super Sache. Zum einen, weil man nur die Hälfte der Beiträge zahlt. Zum anderen ist in der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Beiträge an sich schon günstiger in vielen Fällen, als wenn man freiwillig gesetzlich krankenversichert ist. Und wer Zweifel hat, ob er jetzt in die KSK rein soll oder nicht, der wendet sich am besten einfach an die Geschäftsstelle hier in Düsseldorf und frag nach.
Also wie immer stehst du und auch deine Kolleginnen dann mit Rat und Tat zur Seite. Also klares Ja, freie Journalisten und Journalistinnen sollten sich auf jeden Fall über die Künstlersozialkasse versichern. Vielen Dank, Christian, für die Infos.
Sascha, es war mir ein Vergnügen.
Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 8. November. Im Dezember ist dann der nächste Lokalfunk-Podcast dran. Anmerkungen oder Themenvorschläge gerne per Mail an mich. Meine E-Mail-Adresse steht auch in den Shownotes. Die Podcasts des DJV NRW normalerweise jeden zweiten Dienstag im Monat. Dieses Mal eine Woche verspätet, weil es terminlich nicht klappte. Nächstes Mal dann wieder pünktlich. Das war die 15. Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.